Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Servus Philipp.
Hi Felix, schön, dass du hoffentlich erholt aus dem Urlaub zurück bist.
Ja, genauso erholt wie die Aktienmärkte, die haben in meiner Abwesenheit ziemlich Gas gegeben, Philipp. Während sich aber manche, wie in der letzten Folge angesprochen, auf eine Jahresendrallye einstellen, blicken andere Börsenexperten ziemlich skeptisch auf die kommenden Monate. Das liegt daran, dass die Warnzeichen für eine Rezession nach wie vor nicht abflauen und auch viele Aktien angesichts dessen überbewertet erscheinen. Und wenn die Notenbanken 2024 die Zinsen langsam wieder senken sollten, könnte auch die Inflation noch einmal stärker durchschlagen. Für Aktionäre kann das alles sehr ungemütlich werden. Wer deshalb größere Turbulenzen fürchtet, sollte sein Depot jetzt fit für den Winter machen. In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Aktien und ETFs auch in schwächeren Börsenphasen stabil bleiben und warum Anleihen und Festgeld als Beimischung nach wie vor attraktiv sind. Philipp, gerade wird es richtig kalt. Nicht nur draußen auf der Straße, auch die Börsen scheinen sich abzukühlen. Hast du in deinem Depot in den letzten Wochen irgendwie was verändert? Bist du vorsichtiger geworden?
Ja, kalt wird es definitiv, das muss man sagen. Also ich habe auch unserem kleinen Hund Freddy jetzt eine Daunenjacke angezogen, wenn wir draußen auf den Straßen unterwegs sind. Freddy ist ja sehr beliebt hier im Podcast, deshalb muss man ihn, glaube ich, ab und zu mal erwähnen.
Müssen wir mal ein Bild vielleicht auch einblenden oder irgendwie sowas, oder zumindest online stellen.
Ja, aber wir können ihn auch beschreiben einfach. So klein, weiß, ein Zahn schaut immer raus. Ne?
Ein richtig süßer einfach.
Gell? Absolut. Naja, aber du hast ja gefragt, habe ich an meinem Depot irgendwas getan? Bin ich vorsichtiger geworden? Und ja, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt jemand, der an der Börse für Harakiri bekannt ist. Also ich bin ja schon, wie ich ja schon öfter im Podcast gesagt habe, ja schon auch eher so der Sparplananleger, der wenig herumdoktort. Aber ich habe ein bisschen tatsächlich getan, was aber ganz und gar nicht in Richtung vorsichtig geht, sondern ich habe meinen Bitcoin-Sparplan ein bisschen aufgestockt. Also genau in die andere Richtung im Prinzip.
Also du glaubst an eine neue Bitcoin-Rallye, okay.
Ja, das schon. Wir sind ja mittendrin. Kann man übrigens auch im Hefttext nachlesen, der gerade in der Wirtschaftswoche steht.
Stimmt, mit einem sehr schönen Layout, auch mit einem Waschbären übrigens.
Ja, und warum da ein Waschbär ist, das kann man auch dann nachlesen.
Okay, also du hast dein Depot jetzt quasi keinen Wintermantel umgelegt, wenn man das jetzt so interpretieren darf.
Absolut nicht, nee. Bei mir geht alles ganz normal so weiter wie immer. Aber ist ja nicht vielleicht für jeden Anleger so das Beste, oder?
Ja, ich habe das schon in der Anmoderation kurz angesprochen. Wir sehen ja irgendwie, dass die großen Indizes zwar relativ stabil laufen, also MSCI World ist so ungefähr 10% im Plus dieses Jahr, S&P 500 zeigt sich auch recht robust. Allerdings werden diese Indizes eben vor allem von einer Handvoll Tech-Unternehmen getragen, die eben sehr, sehr gut gelaufen sind. Und die Frage ist eben jetzt auch, ja, wie lange auch das auf Dauer gut gehen kann mit einer Wirtschaft, die nach wie vor viele Krisen auf einmal zu bewältigen hat.
Im Prinzip haben wir darüber ja schon letzte Woche gesprochen im Podcast auch. Da waren wir eher so die Optimisten. Ne? Da ging es ja um die Frage, kommt jetzt die Jahresendrallye und was geht darüber hinaus? Und da hat uns ja der Tech-Fondsmanager Jan Beckers gesagt, ja, natürlich, er ist verhalten optimistisch, dass es nachhaltig auch weiter nach oben geht. Und ich persönlich teile schon auch diese Einschätzung. Und ja, die Frage, die du aufwirfst, ist aber genau die richtige. Geht's auf Dauer so weiter? Und die optimistische Lesart ist natürlich, ja, wir haben momentan halt höhere Bewertungen als noch zu anderen Zeiten. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie hat sich der S&P 500 so entwickelt, so das Kursgewinnverhältnis der 500 größten US-Unternehmen, dann sieht man schon, okay, wir sind mal wieder relativ hoch bewertet im Vergleich zu vergangenen Phasen. Aber wenn man mal ehrlich ist, das hat jetzt der Kursentwicklung von US-Aktien nicht unbedingt immer einen Abbruch getan. Also schaut man sich mal die Microsoft-Aktie zum Beispiel an, ne? Ist seit 2019 zum Beispiel, und davor ja auch, notierte sie mit einem KGV, was halt deutlich über 20 lag, manchmal über 30, also ganz und gar nicht billig war. Und trotzdem ist der Kurs immer weiter gestiegen um über 200% in dem Zeitraum. Also die optimistische Lesart ist natürlich, ja, hohe Bewertungen heißen jetzt nicht unbedingt, dass sie nach unten gehen muss.
Völlig richtig. Grundsätzlich ist es nicht nur die hohen Bewertungen, Philipp, muss man fairerweise sagen.
Also natürlich,
wir haben ja nach wie vor eben die sogenannte inverse Zinskurve. Also das bedeutet eben, dass jetzt die Renditen zum Beispiel, also die relevanten sind eben die amerikanischen Staatsanleihen, für kurzfristige Anleihen deutlich höher notieren als jetzt für längerfristige. Und eben in der Historie betrachtet war das immer eigentlich ein relativ sicheres Zeichen für eine Rezession, die noch heraufziehen könnte.
Ja, und das ist ja für Aktien alles andere als gut. Ne? Ich meine, so wenn wir eine Rezession reinschlittern, Arbeitslosigkeit mit einem Fragezeichen, dann drückt das natürlich auf den Konsum und das tut natürlich wiederum den Unternehmen weh.
Genau, und die andere Frage ist natürlich im nächsten Jahr, also wenn die Notenbanken tatsächlich die Zinsen senken sollten, wovon jetzt schon die meisten Marktbeobachter ausgehen, zumindest mit kleinen Zinsschritten nach unten, ob dann die Inflation nochmal zurückkommt. Also
ist nochmal stärker durchsteckt. Ich meine, die ist ja immer noch da. Also in den USA haben wir so irgendwas mit 3%, hier in der Eurozone auch. Ziel ist halt 2%. Also wir liegen immer noch trotz der 11 Leitzinserhöhungen über dem Ziel der Notenbanken. Wir sehen natürlich, dass deren Kampf gegen die Inflation schon funktioniert. Also die Zinsen gehen zurück, aber ja, du hast natürlich recht, wenn jetzt die Zinsen gesenkt werden, könnte es wieder neuen Optimismus an den Börsen aufflackern lassen. Und das ist ja in den letzten Wochen ja auch geschehen. Und wenn die Kurse weiter steigen und die Notenbanken sagen, oh, aber irgendwie treibt das die Inflation weiter an, dann müssen wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal intervenieren. Das ist halt so die Kehrseite gerade.
Deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie jetzt ein Anleger sein Depot einen kleinen Wintermantel anziehen kann und da zumindest so die größten Risiken ein wenig abdämpfen kann, damit er nicht gleich völlig in der Kälte steht.
Ja, wobei man da natürlich nochmal sagen muss, es ist ja auch so eine Glaubensfrage. Also ja. Bin ich Optimist oder bin ich eher jemand, der etwas vorsichtiger unterwegs ist? Also Optimisten würden sagen, ach, was soll ich mit dem Wintermantel? Passt schon so irgendwie. Ich gehe einfach da durch und glaube daran, dass die Kurse weiter steigen. Dafür gibt's ja auch gute Gründe, ne? Wie gesagt, Zinsen gehen zurück, etc. pp. Aber wenn ich halt ein kleines Sicherheitsbedürfnis habe, dann kann es für den einen oder anderen Anleger nicht schlecht sein, wie du sagst, den Wintermantel überzustreifen oder zumindest vielleicht eine Übergangsjacke oder eine Wolldecke oder so und die Anlagestrategie so ein bisschen darauf zu münzen. Und da haben wir uns ja mal so ein paar Anlageideen halt rausgesucht, wie man das Ganze machen kann.
Gut, fangen wir an vielleicht mit einem weniger bekannten Index tatsächlich, aber der deshalb bekannt ist, weil er eben sich sehr am MSCI World orientiert.
Also und den kennt wirklich jeder.
Den kennt richtig wirklich. Danke, Philipp. An diesem MSCI World gibt es jetzt quasi mit, auf Englisch, Minimum Volatility.
Das übersetzt mal für Leute, die nicht der englischen Sprache mächtig sind.
Also so wenig volatil wie möglich, so wenig schwankend wie überhaupt möglich will dieser Index sein. Mhm. Und der filtert eben aus dem ganzen Anlageuniversum, also ganzen Aktienunterwertung vom MSCI World, das sind ja ungefähr 1500 Aktien, die heraus, die historisch am wenigsten volatil waren, am wenigsten riskant waren. Mhm. Und man sieht auch, das ist eine ziemliche Abweichung jetzt zum Standardindex, zum MSCI World. Die größten Positionen sind hier eben nicht irgendwie Nvidia, Tesla oder die ganzen Techs, sondern vor allem so relativ unbekannt oder nicht ganz so attraktive Aktien wie Waste Management, Cisco Systems oder Eli Lilly zum Beispiel.
Springen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast ja gerade gesagt, ja, da sind ja die Aktien drin, die weniger schwankungsanfällig sind. Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz so den Mechanismus dahinter. Und zwar wird sich da angeschaut, ja, wie ist denn das Beta? Das gibt halt im Prinzip die Schwankungsbreite von Aktien an. Eins ist dann quasi der Normalwert, also die Aktie schwankt genauso wie halt der breite Aktienmarkt im Prinzip. Und dann wird geschaut, ja, welche Unternehmen schwanken denn weniger? So, und dieser MSCI World's Minimum Volatility, der schwankt halt mit 0,68% im historischen Durchschnitt, also weniger als der durchschnittliche Aktienmarkt. Halten wir es mal gegen mit einer absoluten Hype-Aktie, gerade Nvidia. Also hat ja, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, so die Börsenrally der letzten Monate so ziemlich mitgetrieben. Und da bist du halt bei dem Beta von knapp 1,7. Also schwankt nochmal deutlich stärker als der Aktienmarkt. Ja, ich habe damit gewisse Kurschancen gehabt und werde sie vielleicht auch weiterhin haben, weiß keiner, Glaskugel und so. Aber ich bezahle das im Prinzip mit einer höheren Schwankung. Und wenn mir das halt etwas zu gefährlich ist in unruhigen Zeiten, die Makrogründe gerade genannt, dann ist das halt eine Aktie, wo ich vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte. Und genau das umgehe ich halt mit diesem Minimum Volatility ETF.
Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, also der MSCI World Minimum Volatility Index hat während der Finanzkrise ungefähr 48 Prozentpunkte an Wert verloren, was natürlich auch sehr, sehr viel ist, aber im Vergleich jetzt zum klassischen MSCI World eben ungefähr 10% weniger. Also der hat im gleichen Zeitraum 57 Prozentpunkte eingebüßt. Man sieht also, diese dämpfende Wirkung funktioniert schon zum Teil. Gleichzeitig hat eben auch diese Absicherung einen kleinen Schönheitsfehler. Denn die Anleger, die eben nur auf diesen Minimum Volatility Index gesetzt haben, haben eben auch in den vergangenen 10 Jahren deutlich weniger Rendite gemacht. Also Der MSCI World warf im Schnitt 7,2% ab. Das ist der Minimum Volatility Index. Und der MSCI World 8,1%.
Also knapper Prozentpunkt weniger, wenn ich halt auf die defensivere Variante gesetzt habe. Und das zeigt halt auch nochmal, wo halt auch in den letzten 10 Jahren so der Wind geweht hat. Also du kommst an schwankungsanfälligen Tech-Werten nicht vorbei, wenn du halt eine gewisse Rendite halt erzielen möchtest. Wenn du da sagst, okay, das ist mir alles zu heiß, wie sich so die Nvidias dieser Welt bewegen, ja, dann wird's halt dazu, dass du auch langfristig gesehen mit Renditeeinbußen zurechtkommen musst. Ne? Also ist halt so die Abwägung, die man treffen muss. In defensiven Phasen oder in Krisenphasen, dann kann natürlich so ein defensiver Ansatz zwischenzeitlich zu einem Vorteil führen, langfristig gesehen aber wirkt man damit einfach so ein bisschen die Rallye halt ab. Ne?
Ja, du musst den richtigen Mix finden, das haben wir ja schon angesprochen, also auch ein bisschen Typsache, finde ich. Also manche Leute kommen eben mit höheren Verlängerungsverlusten deutlich besser klar als andere. Also wer jetzt irgendwie Angst hat, dass sein Depot plötzlich nur noch halb so viel wert ist, der sollte schon ein paar Bremsen reinhauen und eben auch den Anlagehorizont im Blick behalten tatsächlich. Wenn ich so noch irgendwie 2-3 Jahre mein Geld anlegen möchte und dann erstmal irgendwie für meine Rente irgendwie das Geld rausziehen oder für einen Urlaub, sollte man vielleicht doch ein wenig defensiver sich aufstellen.
Gut, jetzt haben wir über ETF gesprochen, der für defensiv ausgerichtete Anleger vielleicht eine Idee sein kann. Schauen wir auch nochmal auf so 2 Einzelaktien, mit denen man das Ganze ebenfalls durchspielen kann. Also klar, so als ETF-Anleger, da habe ich ja so den Vorteil, dass ich mich mit nicht viel beschäftigen muss. Klar, ich habe auch verschiedene MSCI Worlds, wie wir mittlerweile alle wissen. Für jede erdenkliche Anlagestrategie gibt es da ja irgendwie einen richtigen Deckel. Aber man kann sich ja auch mit Einzelaktien breiter aufstellen. Ist natürlich mit etwas mehr Research verbunden, muss man sagen. Und da muss ich natürlich auch schauen, okay, warum ist denn jetzt dieses und jenes Unternehmen so toll und geeignet, um in etwas ja krisensensibleren Zeiten mir mein Depot etwas abzusichern. Da sollte ich halt auch schauen, dass das Unternehmen halt wirtschaftlich gut aufgestellt ist, vielleicht auch eine gewisse Preissetzungsmacht hat. Es muss halt ein Konsumgut sein, was man wirklich auch braucht, wenn die Kacke am Dampfen ist, um es mal salopp zu sagen. Und da haben wir uns so 2-mal rausgesucht, wo man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen kann.
Ja, die erste Aktie ist Procter & Gamble. Die ist wahrscheinlich vielen Zuhörern gar nicht so einen Begriff, hat aber sehr, sehr viele bekannte Marken im Portfolio tatsächlich. Also das ist so ein Hersteller von Alltagsgegenständen für Körperpflege und auch Reinigungsmittel.
Und da
so
weiß man, man braucht es. Ne? Also,
du brauchst, ja, wenn du quasi Wäsche haben willst, die halbwegs sauber ist und nicht nach irgendwie stinkt, würde ich sagen, brauchst du fast diese Produkte tatsächlich.
Ja. Gelegentlich ja. Pampers stellen die auch her, aus eigener Erfahrung weiß ich es. Also nicht, dass ich mittlerweile irgendwelche Inkontinenzwindeln trage oder so, aber als Vater weiß man, die braucht man. Wir mussten jetzt auch die Müllabfuhr einmal mehr bestellen im Monat dementsprechend. Das zeigt auf jeden Fall, Procter & Gamble profitiert.
Also nochmal kurz zu den Marken. Wir haben jetzt, du hast angesprochen, die Windeln. Dann Waschmittel Ariel ist eine ganz bekannte Marke. Der Rasierer Gillette gehört dazu. Head & Shoulders Shampoo. Also da sieht man irgendwie, die sind fast in jedem Haushalt mit irgendeinem Produkt vertreten. Und im Zweifelsfall, auch wenn es eine Krise kommt, sparen die Leute am Waschmittel vermutlich eher so zuletzt.
Ich meine, es war jetzt Procter & Gamble zuletzt ja keine wirkliche Kursrakete, aber darum geht's ja jetzt auch bei defensiven Titeln weniger, sondern dass halt ein solide aufgestelltes Unternehmen ist. So, und das sieht man bei Procter & Gamble ja schon ziemlich gut. Also die haben eine Eigenkapitalquote von 38%, das ist echt sehr, sehr solide, haben einen tollen Free Cashflow und daraus werden dann halt auch die Dividenden ausgeschüttet. Und das ist natürlich auch ein großes Argument für Procter & Gamble. Also egal wie mies die Börse läuft, Procter & Gamble hat in den letzten, 60, 70 Jahren immer wieder eine Dividende ausgeschüttet, nie gestrichen und sie auch meistens halt erhöht. So, das ist natürlich gerade in solchen Zeiten eine tolle Sache, wenn die Kurse stagnieren oder vielleicht sogar rückläufig sind, dann habe ich halt mit laufenden Dividenden immer noch Einkünfte von der Börse.
Okay, das war unsere erste Aktienempfehlung. Jetzt zu einer anderen ganz, 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 ganz bekannten Marke, tatsächlich auch eine von Warren Buffetts absoluten Lieblingsaktien, die er nach eigener Aussage niemals verkaufen würde.
Und die auch weihnachtlich ist, muss man ja auch noch sagen, oder?
Ja, in Amerika ist es weihnachtlich.
Ja, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, am Zentrum sehe ich jedes Jahr einen Truck davon.
Das ist eine ganz, ganz große nicht-alkoholische Party, wie das so gerade klingt, Philipp.
So in der Art. Jetzt löst mal auf, worum geht's?
Ja, es geht tatsächlich um Coca-Cola, also das Erfrischungsgeschenk schlechthin auf dem Planeten, von allen bekannt. Allerdings muss man sagen, ist die Aktie zuletzt relativ schwach gelaufen.
Ja, also seit Jahresbeginn sind wir irgendwie minus 11%, sieht jetzt nicht ganz so pralle aus und dafür gibt es ja auch schon eine ganz gute Begründung, glaube ich. So diese steigenden Zinsen, die lasten natürlich auch auf vielen Haushalten, haben höhere Ausgaben und dann greife ich halt im Supermarkt vielleicht nicht zu einer Coca-Cola, die unfassbar viel dafür kostet, nur weil Coca-Cola draufsteht, sondern vielleicht dann doch eher zur Eigenmarke, zum, wie heißen die ganzen Dinger, Freeway und so weiter. Und das merkt halt Coca-Cola auch, wobei man sagen muss, die haben halt trotzdem eine krasse Preissetzungsmacht, ne? Also ich glaube, seit letztem Jahr oder so haben die den Preis um 12% angehoben und da hatten wahrscheinlich nicht ganz so entsprechende gestiegene Kosten ihrerseits. Also das spricht man ja auch gerne von der Gierflation, wenn es um Coca-Cola und andere Unternehmen geht, ne?
Ja, darf man, denke ich, in diesem Zusammenhang gerne auch mal nennen, dass das sehr, sehr dreist ist, was die Kostensteigerung angeht.
Aber
zeigt eben auch, dass diese Marke eben extrem etabliert ist.
Also, ja, wir kaufen es ja auch weiter.
Sie können es durchsetzen, weil eben in meinem Cuba Libre eben meistens eine Cola reinkommt und zwar nicht Coca-Cola. Irgendwie eine Pepsi.
Ja. Und das sind ja nicht nur diese Alltagsbeobachtungen, die Coca-Cola interessant machen, sondern, und also ich persönlich halte das so ein bisschen mit Warren Buffett, die Investorenlegende, die du gerade auch schon angesprochen hast, und die muss man ja auch noch hier kurz am Rande erwähnen, mit Charlie Munger, der letzte Woche gestorben ist, seinen besten Freund und Kompagnon bei Berkshire Hathaway verloren hat. Und Buffett ist ja auch großer Coca-Cola-Freund, wie du gerade gesagt hast. Und zwar nicht nur, weil er Cola gerade selber gerne trinkt, sondern auch, weil sie halt finanziell ziemlich gut aufgestellt ist. Wenn man sich das mal anschaut, die haben halt eine Eigenkapitalrendite von 46% im laufenden Jahr. Das ist ziemlich gut. Also man sagt so 20-30% sind halt ein guter Maßstab und Coca-Cola übertrifft diese Route auch noch und ja, hat auch die letzten Jahre immer die Dividende erhöht oder zumindest auf dem Niveau belassen. Also auch aus dem Blickwinkel ist Coca-Cola dann für Anleger tatsächlich interessant, um halt in Zeiten, wo die Krise etwas durchschlägt, ein bisschen Sicherheit und Stabilität ins Depot zu bringen, auch wenn der Kurs vielleicht nicht ganz so geil ist momentan.
Ja, eine Kursrakete wird das wohl nicht werden in den nächsten Jahren, aber wie du eben gesagt hast, das bringt nämlich Stabilität ins Depot und ist eine, so ein bisschen ein Dauerläufer tatsächlich mit der Dividende tatsächlich. Mhm. So, von stabilen Aktien jetzt zu zwei Anlageassets, die eigentlich auch für Stabilität stehen.
Sollte, muss man ja sagen, zumindest bei dem einen von beiden, oder?
Genau, also wir reden vom Thema Anleihen, hatten wir in den letzten Wochen ja relativ oft auch im Podcast. Die galten ja eigentlich lange als so Sicherheitsanker im Depot und sind dann letztes Jahr, als die Zinsen dann von den Zentralbanken angehoben werden, mal so richtig nach unten gecrashed. So viel also zur Sicherheit im Depot. Mittlerweile steigen sie wieder.
Und ist ja dann auch für Neuinvestoren total interessant. Also ich halte ja nichts davon, wenn Leute sagen, oh, die Krise als Chance, das klingt immer so ein bisschen wehleidig und wie so, weiß nicht, so ein bisschen kaschierend, dass die Situation irgendwie am Boden
ist. Der Spruch geht immer, finde ich.
Ja, der Spruch geht immer, ist aber unfassbar schrecklich, finde ich. Ne?
Aber kannst du auch so eine Wirecard-Aktie sagen.
Ja.
Also. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Bei Anleihen, finde ich, stimmt es tatsächlich mal, weil dadurch, dass ja die Kurse so krass nach unten gegangen sind bei Anleihen, was alle trifft, die diese Anleihen gehalten haben, ist das halt eine total tolle Investmentchance für alle, die noch nicht drin sind, weil im Gegenzug sind halt die Renditen halt gestiegen.
Und jetzt haben wir einen neuen Anleihe-ETF mitgebracht. Wir haben ja schon ein paar andere auch genannt in den letzten Wochen, gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Deswegen nur einen an dieser Stelle, um die Zeit eigentlich nicht zu überdehnen, nämlich den sogenannten iShares iBonds December 2028, der sehr, sehr, sehr neu auf dem Markt ist, glaube ich, ist im August jetzt lanciert worden, Philipp. Und du hast da schon was drüber geschrieben. Erzähl uns doch mal.
Nö, ich habe dazu nichts geschrieben, aber ich habe mir das Ding ein bisschen angeschaut. Vielleicht da kurz vorweg, warum jetzt so ein ETF für Anleihen, man kann ja auch einzelne Anleihen kaufen, ist aber oft halt für Privatanleger ziemlich kompliziert und oft ist es halt auch so, dass ich halt eine gewisse Ordersumme halt erstmal einlösen muss. Heißt also, ich muss da mindestens 1.000 Euro oft anlegen, außer bei Staatsanleihen, da reicht 1 Euro Ordersumme tatsächlich. Und das bringt halt bei vielen direkt so eine Art Klumpenrisiko ins Depot. Das ist halt das Problem. Dafür sind aber Einzelanleihen halt einfacher zu verstehen noch als ETFs. Das Ding bei Anleihe-ETFs ist nämlich, dass sie keine begrenzte Laufzeit haben, aber in ihnen drin sind halt Anleihen, die wiederum eine bestimmte Restlaufzeit haben. So, und die fliegen dann halt nach, keine Ahnung, 2 Jahren zum Beispiel aus diesem ETF raus, vollkommen egal, wie der Kurs steht. Und das führt halt dazu, dass man ein ziemliches Laufzeitrisiko bei Anleihe-ETFs hat. So, und der von dir gerade angesprochene Anleihe-ETF von iShares, der umgeht das halt, weil da habe ich von vornherein eine feste Laufzeit, in dem Fall zum Beispiel bis 2028. Es gibt ja auch noch ganz, ganz verschiedene andere. Ich glaube, der erste läuft nächstes Jahr tatsächlich schon aus. Der letzte, glaube ich, so um die 2030 rum. Wir haben jetzt den ausgewählt 2028, weil man sich damit jetzt schon ein Zinsniveau sichert von 3,9%. So, die etwas früher auslaufen, dafür kriege ich momentan ein bisschen mehr. Stichwort inverse Zinskurve mal wieder. Aber das Charmante ist ja darin, dass ich, wenn ich mir jetzt diesen Anleihe-ETF kaufe, über viele Jahre, nämlich bis 2028 halt, diese Zinsen halt sichere. Heißt also, wenn die Zinsen wirklich runtergehen und ich dann für meine Anleihen woanders weniger bekäme für neue Anleihen, dann habe ich trotzdem noch dieses Zinsniveau halt für die nächsten Jahre erstmal gesichert. So, und wenn wir uns mal anschauen, wir haben gerade gesagt, ist ein Unternehmensanleihe-ETF, aber halt keine Schrottbuden, ne? Also alles Investment Grades und die größten Positionen da sind halt Microsoft, Novartis und Anheuser-Busch.
Ja, von denen gehen wir jetzt nicht davon aus, dass die in den nächsten Jahren bis 2028 gleich die Pleite machen.
Und da hat man ja auch den Vorteil, sogar wenn Microsoft im nächsten Jahr pleite ginge, dann habe ich halt immer noch ganz viele andere Unternehmen in diesem ETF, die diese Pleite auffangen. Das habe ich nicht, wenn ich halt in eine einzelne Anleihe investiere.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu einer Anlage, die ganz, 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 ganz sicher ist. Also im Vergleich zu Anleihen, die, bei der kann eigentlich nichts schiefgehen, wenn man zum Beispiel eine deutsche Bank mit Einlagensicherung wählt. Natürlich, wir reden von Festgeld, Philipp. Da gibt es auch ähnliche Angebote wie bei Anleihen, muss man fairerweise sagen. Nicht ganz so renditestark vielleicht, wenn man jetzt wirklich auf deutsche Banken geht, die eben deutlich sicherer sind als jetzt zum Beispiel eine Bank in Rumänien oder Bulgarien, die häufig auch mit relativ hohen Zinssätzen werben.
Wobei ich da ja auch diese gesetzliche Einlagensicherung habe. Also wenn ich nicht mehr als 100.000 Euro anlegen möchte, dann ist mein Geld dann erstmal darüber gesichert, muss man ja auch noch sagen.
Ja, ist halt die Frage, ob du dann das Geld auch vom Staat bekommst. Also ja. So richtig auf hart kommt, könnte das vielleicht ein wenig.
Ja, aber ich glaube, sogar in der Finanzkrise ging da auch immer alles gut. Aber ja, das ist natürlich dieses Restrisiko. Und natürlich, ne, wenn ich sage, okay, Festgeld, Da schreibe ich halt das Geld für eine bestimmte Zeit fest, wie der Name halt schon sagt. Kann ich halt nicht mehr ausgeben für andere Investments, die vielleicht mehr bringen in der Zwischenzeit oder für meine Waschmaschine, die kaputt gegangen ist. Ist ja immer noch Tagesgeld eine Alternative. Und da gibt's ja immer noch auch ziemlich attraktive Konditionen. Also du hast zum Beispiel die Consorsbank ja rausgesucht. Die würde ich jetzt nicht lobend erwähnen. Also da gibt's dann halt für Neukunden für die ersten 6 Monate 4%. Danach gibt's noch läppische 1%. Ich finde, das ist Zinsabzocke.
Zinshopper.
Nee, ich finde, das ist Zinsabzocke. Ganz einfach.
Es sind Lockangebote. Klare
Sache.
Ja,
es sind absolute Lockangebote. Und da gibt's auch mittlerweile ganz andere Angebote, die hohe Zinsen aufweisen und wo ich auch als Bestandskunde tatsächlich noch was bekomme. Also ich glaube, bei der BMW Bank gibt es deutlich über 3%, 3,5% glaube ich. Trade Republic, da gibt es 4% weiterhin für alle. Ist kein Tagesgeld, hier reichen die Zinsen nur weiter, aber ist mir als Kunde letztlich auch vollkommen egal. Und ja, insgesamt kann man sagen, auch mit Tagesgeld kann ich jetzt noch in Krisenzeiten so ein bisschen mein Geld sichern. Wenn ich also daran glaube, okay, an den Börsen wird es mal so richtig rappeln in der nächsten Zeit, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und da sollte ich dann vielleicht auch die Cashquote relativ hoch halten.
Kann eben sein beim Tagesgeld, dass das in den nächsten Monaten auch wieder nach unten geht, die Zinsen. Wenn ich jetzt Festgeld nehme für 1 oder 2 Jahre, kann ich mir eben die relativ hohen Zinsen aktuell sichern für einen bestimmten Zeitraum. Also muss man eben wissen, was einem wichtiger ist. Also Flexibilität oder kann ich auf dieses Geld eben für ein oder zwei Jahre sicher verzichten und muss da nicht mehr ran.
Ja, und ich glaube, so können wir ein bisschen so dieses ganze Zinsthema auch abschließen. Ne? Also ich habe da jetzt momentan echt eine ziemlich einmalige Situation, mir halt für tolle Zinsen auch für die nächsten Jahre zu sichern. Dann kann mir egal sein, was am Aktienmarkt so passiert. Muss natürlich auch sagen, gut, langfristig gesehen bieten Aktien natürlich nochmal höhere Chancen, gerade wenn die Kurse vielleicht auch mal etwas zurückgegangen sind.
Ja, Stichwort zurückgegangen. Wir müssen an dieser Stelle wieder unseren Risikohinweis einfügen. Einfach, also wir machen hier im Podcast keine Anlageberatung. Der Podcast dient vor allem der Unterhaltung und der Information. Wenn ihr jetzt aufgrund der Information hier irgendwie traden wollt, bitte informiert euch noch zusätzlich auch vorab.
Ja, weil es auch vor allem auch bei diesen eigentlich als defensiv geltenden Titeln auch mal richtig zurückgehen kann. Ne? Also es gab ja immer mal so diesen Spruch, Luxus geht immer. Und da hat man gesagt, oh, die LVMH-Aktie, Louis Vuitton, die ist voll das tolle Investment, aber die läuft ja gerade grandios schlecht. Ne?
Genauso wie Nestle, was mich ein wenig freut, privat muss ich sagen. Und also der Spruch mit Luxus geht immer, stimmt gerade nimmer, wenn man es so ein wenig reimen möchte.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man nicht nur die richtigen Aktien wählt, wenn man sagt, okay, ich bin da etwas vorsichtiger, sondern dass man auch so die Unsicherheit ein bisschen begrenzt und halt Stoppkurse zum Beispiel setzt.
Ja, klassische Sache. Vergisst man manchmal, finde ich. Geht mir teilweise auch so. Und man weiß nicht genau, wo man den Stoppkurs setzen soll. Sind aber tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache. Einfach, da musst du, kannst du automatisiert machen mit deinem Broker. Wenn die Grenze gerissen wird, wird die Aktie automatisch verkauft. Und gerade in solchen schwierigen Zeiten, wo man eher auf defensive Titel setzt, ist das nicht sehr, sehr sinnvoll. Also, wenn der Coca-Cola jetzt zum Beispiel um 10% abrauschen sollte, könnte man da einen schönen Stoppkurs setzen und hat dann das Risiko zumindest minimiert.
So, aber Felix, jetzt zum Ende der Folge hin. Wir haben viel darüber gesprochen, okay, es gibt Indikatoren, die dafür sprechen, dass so diese heile Börsenwelt, die wir gerade so ein bisschen auf den Kurstabellen sehen, vielleicht doch nicht so das Wahre sein könnte. Wir haben die inverse Zinsstrukturkurve, die halt auf eine Rezession weiterhin hindeutet. Wir haben weiterhin Zins- und Inflationssorgen. Wer weiß, vielleicht kommt das Inflationsgespenst nächstes Jahr nochmal in größerem Maße zurück. Dann sagen viele, ja, die Aktienkurse sind überbewertet. Wie reagierst du jetzt? Wirst du einmal Harakiri-mäßig dein gesamtes Depot umflügen oder sagst du, Augen zu und durch, wird schon?
Nein, ich werde in den nächsten Tagen, am Wochenende wahrscheinlich mal einen etwas genaueren Blick mal wieder drauf werfen, was so alles gut gelaufen ist, was vielleicht auch jetzt irgendwie überbewertet ist. Also wenn du jetzt irgendwie siehst, zwei, drei Aktien sind gut gelaufen oder ein ETF ist extrem gut gelaufen, vielleicht nehme ich da auch einen kleinen Gewinn mit und gönne mir etwas zu Weihnachten oder meiner Freundin, um da einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich da einen schönen Schnitt gemacht, nehme ich ein bisschen Kapital raus. Ansonsten sollte man da jetzt auch nicht irgendwie zu ambitioniert oder zu Harakiri-mäßig vorgehen, finde ich. Anstatt, weil die ganzen Risiken, von denen wir gesprochen haben, für mich jetzt völlig unkalkulierbar sind. Also wir haben einen Krieg im Nahen Osten, wir haben Energieknappheit, wir haben diese und diese Krisen, wir haben noch Euro-Krise, die vielleicht wieder aufkommen könnte. Also ganz, ganz schwierig, dazu etwas vorherzusagen. Aber man sollte sich das auch nicht komplett von den negativen Nachrichten nach unten ziehen lassen.
Ja. Und außerdem hin und her macht Taschen leer. Ne? Also wenn ich jetzt mich eindecke mit ganz, ganz vielen defensiven Titeln und in zwei Wochen denke ich, oh, irgendwie kam die Jahresendrallye ja doch und ich habe ganz viele Chancen verpasst, weil ich mein MSCI World zur Hälfte verkauft habe und stattdessen auf den weniger schwankungsanfälligen MSCI Minimum Volatility gesetzt habe, ja, dann gucke ich natürlich in die Röhre. Ne? Also das muss man ja auch noch bedenken, dass man da auch immer wieder A, Opportunitätskosten hat und B, halt Kosten durch Ordergebühren.
Ja, dann dieses Geld doch lieber in einen Weihnachtspunsch zur Beruhigung stecken.
Oder in Coca-Cola kann man dann zur Not auch noch in Bacardi reinkippen, dann kann man auch dem alkoholischen Exodus frönen.
Und mit diesen Getränketipps verabschieden wir uns jetzt hier aus dem Studio.
Dürfen wir die überhaupt geben, Getränketipps?
Ich habe noch nichts anderes gehört. Ich würde sagen, das trauen wir uns jetzt zu mit den Getränketipps und sowas. Können wir in den nächsten Wochen auch nochmal irgendwie ein paar andere dazufügen für die Weihnachtszeit.
Gerne,
ich glaube, da fällt uns noch einiges ein. Gut, dann sage ich Servus aus München und gerne bis bald.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.